Viele Verschiebungen in der Weltrangliste. Gabriel Clemens braucht einen Riesenschlussspurt in Richtung Matchplay-Qualifikation. Die 40 Nationen für die Team-WM in Frankfurt stehen fest. Das und vieles mehr heute bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1-Darts-Podcast.
Mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout. Das ist der Sport1 Darts Podcast. Danke fürs Einschalten. Hier ist die Freitagsfolge. Diese Folge hört ihr wie immer bereits am Mittwoch, wenn ihr uns für 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer bei Patreon unterstützt. Vielen Dank dafür. Außerdem schon mal die Info, während des World Cups in Frankfurt wird es tägliche Folgen geben, teilweise eben exklusiv bei Patreon. Jetzt gehen wir aber rein in die heutige Folge. Ich bin Kevin und begrüße Micha. Hi.
Ja, hallo Kevin. Ich freue mich auch in der zweiten Folge in dieser Woche wieder mit dir gemeinsam am Start zu sein. Heute mal in der Zweierbesetzung ohne Gast, aber das gibt uns natürlich ganz neue Möglichkeiten, unseren Horizont bei Checkout etwas zu erweitern und mal einen detaillierten Blick auf die Order of Merit, auf das ein oder andere Race und insbesondere auf den World Cup zu werfen, weil da wird's richtig spannend und wir können heute auch schon mit so einem ganz kleinen Sneak Peek einer Prognose-Prediction schon mal hier rechnen.
Ganz genau, einer frühen Prognose, genau einen Monat vor dem Turnier in Frankfurt. Lass uns aber zunächst mit der Order of Merit anfangen, denn tatsächlich ist da erstaunlich viel passiert innerhalb der Top 10. Es gab einige Verschiebungen. Insgesamt innerhalb der Top 10 gibt es nur zwei Spieler, die nach dem letzten European Tour Wochenende in Rosmalen ihre Platzierung behalten haben. Das ist einmal natürlich Luke Humphries als klare Nummer 1 und das ist Dave Chisnell auf Position 7. Ansonsten gab es lauter Verschiebungen.
Ja, Michael van Gerwen ist zurück. Er ist die neue Nummer 2 der Welt vor Michael Smith. Das ist ja immer so ein kleiner Tausch, der hin und her geht. Price zurück auf Nummer 4, vorbei an Cross und Espinel. Und Clayton, der ist nochmal zwei Plätze geklettert, was irgendwie so ein bisschen unter dem Radar geschehen ist, muss man eigentlich sagen. Weil jetzt abgesehen von seinem Finalerfolg hier in Rosmalen, war ja nicht so viel ergebnistechnisch von Johnny Clayton da, aber da hat er eben davon ein bisschen profitiert, dass wie beispielsweise ein Peter Wright um zwei Plätze abgesackt ist.
Ganz genau. Und ansonsten ist Damon Hatter noch aus den Top 10 rausgefallen, ist jetzt nur noch die 11. Dimitri Vandenberg profitiert, ist die neue 10. Obwohl er jetzt ja auch kein großartiges Wochenende hatte in Rosmalen mit dem Achtelfinaleinzug, aber trotzdem, das hat gereicht, um jetzt die Nummer 10 zu sein. Und ansonsten Josh Rock als Sieger von Rosmalen um zwei Plätze gestiegen, kommt jetzt den Top 16 sehr nah, ist die neue Nummer 18, sehr zum Leidwesen von Andrew Gilding und Ryan Searle, die sind einen Platz nach hinten gerutscht. Und ansonsten gab es dann aber auch innerhalb der Top 32 gar keine weiteren Veränderungen. Also wirklich ein Kuriosum, dass es so viele Veränderungen innerhalb der Top 10 gibt, ansonsten aber de facto fast gar nichts passiert ist.
Ja, Andrew Gilding, das tut mir natürlich ein bisschen im Herzen weh, aber Josh Rock, ich glaube einfach eine Frage der Zeit, bis er dann in die Top 16 aufschließen wird. Also das sind jetzt hier noch so roundabout 30.000 Pfund, die ihn da von den Top 16 trennen. Und ja, ich glaube, früher oder später wird es passieren, dass er sich in die Top 16 reinschieben wird.
Und als nächstes wollen wir jetzt sprechen über das Race zum World Matchplay. Das World Matchplay, das Turnier des Sommers, Mitte Juli wird es in Blackpool stattfinden. Und bis dahin gibt es nicht mehr viele Turniere. Es sind 4 Players Championship Turniere, die noch gespielt werden, die noch in dieses Race reinzählen. Und es ist die European Tour in Leverkusen. Das ist dann am Wochenende vor dem World Cup in Frankfurt. Da schauen wir uns das jetzt mal an. Natürlich innerhalb der Top 16, da gibt es vielleicht noch ein paar Verschiebungen, aber diese Spieler sind ja schon ohnehin sehr safe und werden dann auch gesetzt sein. Josh Rock fehlen jetzt so knapp 30.000 Pfund, um noch gesetzt zu sein, aber dafür müsste er ja fast schon entweder in Leverkusen gewinnen oder wirklich zwei Riesenläufe haben innerhalb der Players Championship Turniere. Also ich glaube, die Top 16 sind ziemlich safe. Dirk van Dijvenbode wäre noch dazwischen. Dem fehlen so knapp 17.000 Pfund auf Stephen Bunting. Allerdings, ja, da stimmt die Form nach wie vor nicht. Ja, er hat jetzt auf der European Tour mal ein Spiel gewonnen, aber das wäre doch eine große Sensation, wenn es da noch irgendwelche Verschiebungen gibt.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich sehe da irgendwie nicht nochmal, dass Dirk van Dijvenbode sich in dieses Feld noch reinspielt. Ist natürlich für ihn sehr ärgerlich, als Nummer 17 der Welt dann überhaupt gar nicht mit dabei zu sein, auch nicht über die Proto Order of Merit. Und in der Proto Order of Merit, da haben wir ein paar Spieler, die jetzt mittlerweile schon relativ safe aussehen. Das sind zum einen Richie Attaus, Raymond van Barneveld, Luke Woodhouse und Andrew Gilding. Also da sieht es relativ sicher aus. James Wade ist noch so ein bisschen der letzte, wie soll man sagen, Wackelkandidat, der aktuell den 16. Platz belegt mit 47.000 Pfund. Das sind 2.750 Pfund Vorsprung auf Kellen Ritz. Beide sind mit in Leverkusen dabei. Beide würde ich auch sagen, nicht unbedingt mit der besten Form, aber bei James Wade ist die Form natürlich noch wesentlich stabiler als die von Kellen Ritz.
Und James Wade hat den Vorteil, er ist ja über seine Platzierung in der Order of Merit fest in Leverkusen dabei, musste den Qualifier nicht spielen. Dementsprechend, wenn er seine Erstrundenpartie an dem Freitag von Leverkusen gewinnt, dann kommen direkt 2.500 Pfund auf seine aktuellen 47.000. Bei Kellen Ritz ist das anders, denn der hat den Qualifier gespielt, ist da durchgekommen und dementsprechend sind schon 1.250 Pfund hier mit einberechnet. Also ja, da ist noch ein bisschen Spannung da und James Wade braucht definitiv noch ein paar Resultate, gerade auch, weil es ja noch die vier Players Championship Turniere gibt und da natürlich auch immer mit einem größeren Run noch was gedreht werden kann. Jetzt hast du gesagt, ab Adhouse alles safe. Natürlich gilt das für die Spieler, die da drüber stehen, erst recht. Also Martin Schindler, Ricardo Pietrezco, die müssen schon seit langer Zeit kein Geld mehr einsammeln, tun das trotzdem. Gerade Martin Schindler relativ fleißig und die werden dann also Deutschland vertreten in Blackpool. Die Frage ist jetzt, ob es einen dritten Deutschen gibt mit Gabriel Clemens. Der steht bei 38.500 Pfund in der Proto Order of Merit und das sind 8.500 Pfund Rückstand auf James Wade, also das wird schon eine sehr haarige Angelegenheit.
Ja, das glaube ich auch. Also da, ich sag mal, da ist ja immer noch ein bisschen Verschiebung mit drin und der ein oder andere Spieler sammelt auch noch ein bisschen Preisgeld und um sich da reinzuspielen, da müsste bei den vier Players Championship Turnieren oder bei der European Tour, also ich sag mal, bei den Players Championship Turnieren eigentlich müsste er ein Turnier davon gewinnen und bei der European Tour ansonsten ein Finale spielen. Also das sind eigentlich die Szenarien, mit denen es noch reichen könnte, außer er spielt wirklich konstant überall ein Halbfinale. Aber ansonsten wird das schon wirklich sehr, sehr eng und ja, ich glaube, in diesem Jahr müssen wir uns wieder einmal auf zwei Deutsche in Blackpool einstellen.
Zumal zwischen Gabriel Clemens und James Wade ja auch noch einige Spieler sind, fünf an der Zahl. Einmal Dirk van Dijvenbode, der ist genau pari mit Gabriel Clemens bei 38,5. Dann haben wir aber auch einen Cameron Menzies, dem vielleicht sogar mal so ein richtig großer Run bei einem Players Championship Turnier zuzutrauen ist, angesichts der wirklich starken Form. Wobei die Konstanz, die fehlt ja immer so ein bisschen. Deswegen, ich glaube, auch für ihn wird es eher nichts mit dem Matchplay. Mike de Decker, das wäre noch eine Option. Ihm tut es richtig weh, gegen Kevin Dötz in Rosmalen in der ersten Runde ausgeschieden zu sein, weil dadurch ist Dötz vor ihm und Mike de Decker, ja, braucht jetzt eben auch noch echt mindestens ein richtig fettes Resultat. Hat aber den Vorteil im Vergleich zu Kevin Dötz, dass er in Leverkusen dabei ist. Dötz ist für Leverkusen nicht qualifiziert und muss jetzt das Geld auf James Wade aufholen, rein durch die Leistungen bei den Players Championship Turnieren. Und das ist natürlich schon mal deutlich schwieriger, als wenn ein größerer Run bei einem Eurotour-Event reicht. Und Kellen Ritz, darüber haben wir gesprochen. Also es würde mich nicht wundern, wenn sich am Ende gar nichts mehr verschiebt.
Ja, da gehe ich mit. Also ich habe jetzt gerade während deinen Ausführungen hier auch schon überlegt, wie ich das Ganze sehen würde oder prognostizieren würde. Und ich würde eigentlich, wenn man mich fragen würde, mich darauf festlegen, das Ganze bleibt so, wie es ist. James Wade würde mit dazukommen, gehört da irgendwie auch hin. Und von den Spielern, die dahinter sind, jetzt ungeachtet von dem Preisgeld und wie viel sie noch einspielen müssten, wäre für mich der heißeste Kandidat Mike de Decker, dass er sich da noch ins Feld schiebt.
Ganz kurz der Blick auf den World Grand Prix. Da ist der Cut erst Ende September. Das müssen wir jetzt nicht so detailliert ausführen, aber da muss man ja eben sagen, da werden noch extrem viele Turniere gespielt. Da ist auch für Gabriel Clemens wirklich noch alles drin. Das sind aktuell 2.250 Pfund Rückstand. Er ist in der Position 18 in der Proto Order of Merit und Vatimena ist die 16 mit 31.000 Pfund. Also ja, da ist wirklich alles möglich. Cameron Menzies steht noch dazwischen. Wir haben auch andere Spieler, die noch von hinten drücken. Martin Lukman, der aber auch schon mal eine bessere Form hatte im Verlauf des Jahres. Ein Richard Veenstra, der auf der European Tour schon ein paar Spiele auch gewonnen hat, aber wo auch die Konstanz fehlt. Mike de Decker auch da noch im Rennen. Also Mike de Decker generell irgendwie ein Spieler, von dem ich fast ein bisschen mehr erwartet hätte in diesem Jahr. Also gerade auch nach der Formkurve, die wir so im letzten Jahr schon gesehen haben, ist es fast ein bisschen enttäuschend, dass da jetzt noch nicht so der eine große Run dabei war, weil dem hätte ich ihm definitiv zugetraut. Vielleicht kommt er noch, aber das nur mal am Rande.
Ja, diesen Run traut man Mike Dedecker, glaube ich, auch schon fast ein bisschen länger dazu, weil er irgendwie immer wieder zeigt, dass er es kann und weil es bei ihm auch so, wenn es läuft, so natürlich und so wenig angestrengt aussieht, weil er so einen ruhigen, entspannten Wurfstil hat, wie er die Pfeile da teilweise gruppiert in der Triple 20, aber irgendwie hat es noch nicht sein sollen, aber vielleicht kommt das ja noch. Lass uns jetzt einen Blick werfen auf das European Tour Race und zwar für die Events 9 und 10 ist der Cut-Off am 1. Juni, also de facto kommt der Cut-Off noch, aber war jetzt eigentlich schon, weil bis dahin nichts mehr stattfindet. Und zwar sind das die European Tour Events in Hildesheim, das ist die German Darts Championship und die Flanders Darts Trophy in Antwerpen. Die Quali, die dann quasi stattfindet für alle, die noch nicht qualifiziert sind, ist am 13. Juni in Hildesheim nach dem nächsten Pro Tour Block. Und als erstes sticht uns aus deutscher Sicht natürlich ins Auge, Gabriel Clemens ist nicht mehr fest dabei, der muss in die Quali.
Und zwar deutlich nicht mehr dabei. Es fehlen ihm knapp 15.000 Pfund, um hier dann eben am Freitag gesetzt dabei zu sein. Das ist nicht mehr der Fall. Es müsste schon eine große Absagenwelle geben, damit Gabriel Clemens hier noch reinrutscht. Aber das wird sicherlich nicht passieren. Ross Mahlen war jetzt auch ein Sonderfall direkt nach den Premier League Playoffs. Alleine das hat dann schon mal den Ausschlag gegeben, dass drei Spieler nicht dabei waren. Also von daher, ich denke, Gabriel Clemens muss sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jetzt auf den Qualifier einstellen. Und das ist natürlich wirklich ein Ritt, gerade auch für einen Spieler wie ihn, der einfach nicht so die Ergebnisse einfährt in diesem Jahr, der gar nicht mal schlecht spielt, aber der nicht die Ergebnisse in der Vielzahl einfährt. Ansonsten auch Stand jetzt in dieses Quali-Turnier mussten Dirk van Dijvenbode, wobei er, glaube ich, noch am ehesten die Hoffnung haben kann, dass wenn einer absagt, dass er da nicht rein muss. Also ich denke, der kann sich ja vielleicht sogar darauf einstellen, dass er an diesem Qualifier vorbeikommt. Ja, und ansonsten haben wir auch da die allseits bekannten Namen. Mike Dedecker, Callum Ritz, Kevin Dötz, Cameron Menzies. Das sind all die Namen, die wir jetzt natürlich auch im Matchplay Race besprochen haben, die hier so knapp draußen sind und die dementsprechend dann in diese Quali müssen. In keine Quali müssen und auch nicht am Freitag ran müssen. Martin Schindler und Ricardo Pietrzko erneut jetzt an Position 12 und 14 gesetzt. Sofern es eine Absage gibt, rutscht man natürlich einen höher, aber das aus deutscher Sicht natürlich eine sehr positive Nachricht.
Definitiv. Und was aber keine ganz so positive Nachricht ist für die beiden Spieler, die jetzt kommen, ist, dass Michael Smith und Michael van Gerwen bereits am Freitag ran müssen, denn sie sind nicht mehr gesetzt, sind raus aus der Top 16 der Pro Tour Order of Merit. Bei einer Absage, die es geben würde, würde Michael Smith dann nachrücken in den gesetzten Status, bei zwei Absagen Michael van Gerwen. Aber ich finde es schon krass und man muss dann mal sehen, ob ein Michael van Gerwen sowas dann trotzdem noch mitnimmt. Aber Michael van Gerwen an einem Freitag auf der European Tour, ja irgendwie schon ein bisschen was Kurioses. Und dann noch was Positives, Luke Littler, erstmals gesetzt auf der European Tour als Nummer 15 und Kieran van Veen auch das erste Mal gesetzt als Nummer 16. Also Michael Smith und Michael van Gerwen ausgetauscht durch zwei Jungspunde.
Ja, und das ist bezogen auf Luke Littler schon echt spektakulär, denn Luke Littler hat jetzt einfach weniger als ein halbes Jahr gebraucht, um in diesem Race, wo ja ein Jahreszyklus zu Rate gezogen wird, um da vor Michael Smith und Michael van Gerwen zu stehen. Das ist schon wirklich irre. Ich denke, auch da gibt es zumindest für den Bully Boy noch die Hoffnung, dass einer der 16 Gesetzten rauszieht und er dann eben doch erst am Samstag ran muss. Aber beide, das sehe ich nicht. Dementsprechend, ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Freitag enorm aufgewertet wird. Schon wirklich spannend. Theoretisch könnten ja die beiden sogar gegeneinander gelost werden, weil der Freitag wird ja immer komplett frei gelost. Wir wissen dann auch nicht, ob der Sieger einer Partie mit Beteiligung von van Gerwen dann vielleicht sogar gegen Littler gezogen wird in den Samstag rein. Also auch da lohnt sich dann der Blick auf das Draw, wenn es soweit ist. Also das macht schon Laune jetzt in dem Fall, dass es da ein bisschen Bewegung gibt. Das ist dann schon ein bisschen spannender. Ne?
Naja, lass mich ganz kurz einhaken. Rein theoretisch könnte man ja das Draw bekommen, erste Runde Michael Smith gegen Michael van Gerwen und der Sieger davon dann gegen Luke Littler. Also rein ganz theoretisch genau, ja, wäre das möglich.
Ganz genau, und das will ich damit ausdrücken. Ne? Also das ist schon irre und dadurch würde sich natürlich eine extrem unausgewogene Auslosung ergeben. Die haben wir aber schon jetzt fast, ne? Also wenn ich mir so einen Dave Chisnell anschaue, der seit Wochen durch die European Tour meandert und trotzdem an Nummer 1 gesetzt ist, das ist ja nie ein Spieler, der irgendwie für den Turniersieg in Frage kommt. Dann haben wir auch so Kandidaten wie Ricardo Pietrzko, der natürlich auch sehr profitiert von dem Zeitpunkt seines European Tour Titels im letzten Jahr und aber überhaupt nicht aktuell das Format besitzt, ein Top 16 Spieler in der Pro Tour Order of Merit zu sein. Also wirklich spannend und da schauen wir dann explizit drauf. Wir werden dann im Laufe der European Tour natürlich auch immer mal wieder ein bisschen detaillierter auf das European Championship Race sprechen, also das Rennen nach Dortmund. Da führt aktuell Luke Littler vor Rob Cross, Luke Humphreys und Martin Schindler ist die 4. Josh Rock jetzt nach dem Sieg von Ross Mahlen auf der 5. Und Ricardo Pietrzko, das sieht auch sehr gut aus, natürlich maßgeblich wegen des Halbfinaleinzugs von Belgien. Ganz am Anfang der European Tour ist die 20. Gabriel Clemens die 26. Da ist der Kurs relativ klar gesetzt für drei Deutsche in Dortmund. Das wäre natürlich wichtig. Spannend finde ich da, deswegen nochmal kurzen Take dazu. Spannend finde ich wirklich, dass Michael Smith und Nathan Aspinall aktuell nicht qualifiziert wären für Dortmund.
Ja, und auch ein Andrew Gilding. Also das wären die drei Spieler, die aktuell auf den Positionen 33, 34 und 35 zu finden sind. Ebenso wie ein Raymond van Barneveld auf Position 37. Diese vier Namen aktuell alle nicht mit dabei. Und das wäre schon ein kleiner Upset, muss man sagen, ohne diese Spieler die European Darts Championship zu bestreiten. Aber es sind ja noch 6 Turniere und dann schauen wir mal, was da noch kommt. Wird sicherlich noch einiges an Bewegung mit dabei sein und ja, ich denke mal, wir können eher froh sein, dass wir 2 Deutsche schon mal so gut wie sicher mit dabei haben und Gabriel Clemens auch jetzt in keiner schlechten Ausgangslage ist, dass er diese Qualifikation schaffen wird. Dann lass uns doch jetzt den Schwenk machen und mal etwas auf den World Cup zu sprechen kommen.
Das nächste Major-Turnier also vom 27. bis 30. Juni in Frankfurt in der Eissporthalle im Bornheimer Hang. 40 Nationen werden dabei sein, wieder 40 Nationen zum zweiten Mal im Modus des Vorjahres. Das war ein deutliches Upgrade, als dann eingeführt wurde, nur mit Doppeln zu spielen. Also mir hat es deutlich mehr Spaß gemacht als in den Vorjahren. Natürlich fand ich auch die Erweiterung von 32 auf 40 Nationen richtig. Die 4 topgesetzten Nationen werden wieder erst im Achtelfinale antreten. Das ist vielleicht so das einzige Problem an dem Modus, dass wir deutliche Unterschiede einfach haben. Wir haben 36 Nationen, die bereits am Donnerstag spielen und 4 erst am Samstag, also nur 2 von 4 Turniertagen überhaupt zu sehen sein werden in Frankfurt. Und das sind wieder dieselben Nationen wie im Vorjahr. England an 1 gesetzt, Schottland an 4. Das heißt, diese Paarung gibt es frühestens im Halbfinale. Das gleiche gilt für Wales und die Niederlande. Dann haben wir 12 weitere Gesetzte, die sind die Gruppenköpfe am Donnerstag und Freitag. Also da werden die 36 restlichen Nationen in 12 Dreiergruppen gelost und 12 Nationen haben hier eben den Status als gesetztes Team. Das sind Belgien, Nordirland, Deutschland, Australien, Irland, Österreich, Polen, Tschechien, Kroatien, Frankreich, Schweden und die USA.
Ja, neu unter den Gesetzten in diesem Jahr sind die USA, Frankreich, Kroatien und Schweden. Und im letzten Jahr hatten wir die gesetzten Nationen Kanada, Spanien, Lettland und die Schweiz. Und die Änderungen unter den Teilnehmernationen im Vergleich zum Vorjahr sind in diesem Jahr die Ukraine, Thailand und Indien, die jetzt raus sind, und Norwegen, Malaysia und Taiwan, die jetzt in diesem Jahr mit dabei sind.
Und natürlich liegt das bei den asiatischen Nationen an dem offenen Qualifikationsturnier. Thailand und Indien sind da nicht durchgekommen, Malaysia und Taiwan schon. Malaysia zum dritten Mal insgesamt erst dabei, zum zweiten Mal, das zweite Mal war, glaube ich, 2014, also nach 10-jähriger Abstinenz ist Malaysia wieder am Start. Und Taiwan ist ja ein Debütant in diesem Jahr. Bei Norwegen ist es so, dass sie sich über PDC Nordic and Baltic letztendlich über die Regularien dort einen Platz erspielt haben durch die European Tour Quali von Core Decker. Dadurch war er ist in der Order of Merit platziert zum Zeitpunkt des Turniers von Frankfurt, zum Zeitpunkt des World Cups. Die Ukraine ist raus. Das war jetzt eine offene Frage auf den letzten Metern, weil im Prinzip klar war, eine Nation ist noch unbestätigt, eine Nation muss noch irgendwie rein. Und da hat sich jetzt die PDC sehr zu meinem Unverständnis für Island entschieden. Ich hätte jetzt gar nicht unbedingt für die Ukraine wieder votiert, sondern eher für Kenia. Das habe ich schon häufig hier gesagt, aber es hätte auch andere Nationen hätten auch Sinn ergeben, Slowenien oder so oder die Slowakei, aber Island verstehe ich deshalb nicht, weil die PDC Nordic and Baltic als Regionalverband sozusagen der PDC hatte sehr klare Regeln definiert und die besagten 6 Nationen aus diesem skandinavischen Raum werden einen Startplatz bekommen und zwar sind das die 3 Tourkartennationen, Schweden, Dänemark und Lettland plus die 3 besten in der Order of Merit platzierten. Und da ist Island eben nicht dabei. Ja, und das finde ich jetzt halt am Ende wieder so typisch PDC, dass man da jetzt trotzdem irgendeinen Weg findet, irgendeinen Winkelzug, um Island doch noch heimlich still und leise hier ins Turnier zu befördern. Das wird jetzt nicht für große klickträchtige Artikel sorgen oder überhaupt für Artikel in der Welt des Sportjournalismus. Aber ich denke, man kann es in diesem Podcast schon mal ansprechen.
Am Ende ist es halt einfach auch wieder so, die PDC ist halt kein Verband, wo alles ganz klar so funktionieren muss, wie es 1, 2, 3 Jahre vorher festgelegt worden ist, sondern es ist halt am Ende ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen, die dann halt auch einfach ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit haben und sich das herausnehmen können. Und ist schade, dass das dann nicht so klar kommuniziert ist und dann manche Entscheidung so ein bisschen fragwürdig ist, aber im Endeffekt ist es halt, so muss man sagen, das, was sie halt machen können oder dürfen in der Position, in der sie sind, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, ne?
So sieht's aus und es hat sich natürlich eine kleine, aber feine Dartszene innerhalb Islands herausgebildet. Es wird viel gestreamt auch und ich denke, das ist dann auch einer der Hauptgründe, weshalb man Island ausgewählt hat wieder.
Ja, und ich würde jetzt auch mal jetzt im direkten Vergleich zum Beispiel zu der Ukraine vom Vorjahr sagen, dass wir uns bei Island eher darauf verlassen können, wirklich, also jetzt nicht unbedingt ein super kompetitives, aber zumindest ein gutes und anschaubares Niveau von 2 Spielern zu sehen im Vergleich zu der Ukraine. Also wäre jetzt mein Call.
Wobei natürlich auch innerhalb Nordic und Baltic die Isländer schon jetzt nicht großartig hervorstechen. Ja, es gab im vergangenen Jahr die erste European Tour Qualifikation eines Isländers, aber trotzdem, also das ist natürlich schon interessant, dass jetzt vor dem letzten Wochenende, was da jetzt gerade stattfindet, in Finnland das letzte Wochenende auf der Nordic and Baltic Tour, was dann eben für das World Cup Race zählt, dass da stand jetzt Spieler mit 175 und 50 Pfund die 2 besten Isländer sind. Also stand jetzt würden 50 Pfund reichen, um für Island beim World Cup zu spielen. Das ist ja mehr oder weniger spektakulär.
Warum bin ich mit meinen 2 Euro von der Next Gen nicht eingeladen worden für Deutschland?
So, ne? Wenn du irgendwie noch, keine Ahnung, den Wohnsitzwechsel nach Dänemark anstrebst, dann wäre doch vielleicht was möglich. Dann dürftest du bei den Nordic and Baltic Turnieren mit dabei sein und könntest dann dich für Dänemark wird schon wieder schwieriger, ne? Aber ja, der Weg nach Island ist dann doch schon weiter. Ich weiß nicht, ob Island was für dich wäre. Das wäre ja schon wirklich ein wildes Auswanderziel.
Naja, schauen wir mal, das können wir an anderer gegebener Stelle mal besprechen. Fragen gab es beim World Cup auch rund um die USA, denn so wie es jetzt ausschaut, ist Jules Van Dongen doch mit dabei und nicht, wie es erst in der Weltrangliste aussah, dass Leonard Gates mit dabei wäre. Wir hatten einen Qualifier in Spanien, Gibraltar an diesem Sonntag und auch in der Schweiz gab es den Qualifier. Und über diese Qualifier wollen wir jetzt noch mal ein bisschen sprechen. In Spanien haben sich durchgesetzt José Rusticia und Jesús Noguera, die jetzt Spanien vertreten werden beim World Cup. In Gibraltar haben wir das altbekannte Duo, auch von der Development Tour kennt man die beiden Jungs, Justin Hewitt und Craig Galliano, im 3. Jahr in Folge in dieser Besetzung mit dabei beim World Cup. Und interessant wird es jetzt in der Schweiz, denn dort wurde der World Cup-Partner von Stefan Belmont ausgespielt. Und es ist niemand Geringes als Bruno Stöckli, der uns beiden vor diesem Qualifier tatsächlich nichts gesagt hat, wenn wir ehrlich sind.
Aufmerksame Zuhörer wissen, dass ich in der Mittwochsfolge ihm zwar schon gratuliert habe, aber wir wollen jetzt mal kurz über diesen Qualifier sprechen und über Bruno Stöckli. Auch mir hat er überhaupt nichts gesagt. Er gewinnt im Finale allerdings gegen Felix Schierz und das ist ja ein bekannter Mann. Die Swiss Darts Corporation hat wie im Vorjahr diesen Qualifier ausgerichtet, wobei im Vorjahr wurde der ja dann kurzfristig abgesagt, weil Walten ja dann auch in der Order of Merit platziert war und dann dementsprechend gar kein Qualifier mehr ausgespielt werden musste. Also deswegen Bruno Stöckli, 53 Jahre, also jetzt auch kein Mann der ganz jungen Generation. Es ist ein Überraschungssieger und ich bin gespannt, wie er die Schweiz vertreten wird, weil Belmont natürlich schon die klare 1 ist und Bruno Stöckli ganz unbeschriebenes Blatt, sehr interessant wirklich, aber Walpen, Der scheint nach seinem Armbruch noch nicht wieder in Form zu sein. Und für Felix Schierz hat es dann eben im Finale nicht gereicht, trotz 3:1 Führung.
Ja, also wir beide haben uns vor diesem Qualifier schon nochmal so ein bisschen ausgetauscht. Und ich habe bei allem Respekt für alle Schweizer Spieler gesagt, dass sich an der Seite von Stefan Belmont eigentlich für mich nur zwei Namen ergeben, die sich hier durchsetzen können oder würden. Das wären Marcel Weipen oder Felix Schierz gewesen. Am Ende ist es keiner von ihnen. Es ist ein Bruno Stöckli. Und er gewinnt im Finale 4:3. Das hast du gesagt. Schierz hatte vorher 3:1 geführt, kriegt das dann nicht über die Ziellinie und ganz bitter im Decider überwirft Schierz sich bei 82 Punkten Rest und Stöckli checkt dann am Ende auf der Doppel-18 zum Sieg und der World Cup-Teilnahme an der Seite von Stefan Belmont. Also jetzt mit dabei, die Schweiz zu repräsentieren, müsste sein erster TV-Auftritt überhaupt sein. Ist eine interessante Story und wieder mal eine schöne Story, die der Dartsport schreibt.
Ich muss bei Stöckli die ganze Zeit an diese Schweizer Skimarke denken. Das ist ja, ich glaube, die berühmteste Schweizer Skimarke, Stöckli. Die laufen da wirklich alle rum. Ich war ja jetzt im April noch da mit den Stöckli-Skiern. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie verwandt oder verschwägert ist. Das müsste ich ihn mal fragen.
Kannst du ja in Frankfurt fragen, genau.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir weiter auf das, was so möglich ist in Frankfurt. Wir haben da jetzt mal zwei, ich sag mal, politisch hochbrisante Duelle, mögliche Duelle rausgefiltert. Einmal natürlich jetzt durch das Debüt von Taiwan. Es wäre eine Gruppenkonstellation möglich, in der China und Taiwan in der Vorrunde gegeneinander spielen. Das wäre politisch, wie gesagt, hochbrisant, aber erfreulicherweise im Dart durchführbar. Ne? Also es gibt ja im Fußball dann die Möglichkeiten, sowas von vornherein auszuschließen. Und im Darts sehe ich das aber nicht kommen. Die werden da wieder die kleinen Kügelchen aus dem Topf ziehen. Und wenn es soweit kommt, ja, dann wird auch das stattfinden. Es wäre natürlich für uns Reporter, wäre das natürlich schon eine Geschichte. Und man würde mal genau drauf schauen, wie dann so die vier Spieler auch miteinander interagieren. Aber das wäre im Dartsport, glaube ich, doch gut machbar.
Ja, also ich sag mal so, ist, glaube ich, eine ähnliche Ausgangslage, wie wenn man hier jetzt eine Gruppe, sind beide nicht in diesem Jahr mit dabei, aber mit Russland und der Ukraine bekommen würde. Das wäre wahrscheinlich ähnlich, um dann zu schauen, wie die Spieler miteinander agieren. Im Endeffekt ist es natürlich politisch hochbrisant, aber wir sprechen hier halt auch vom Sport und werden dann auf der Bühne vier Einzelpersonen haben. Und ich glaube nicht, dass in dem Moment bei den Spielern dann die Politik im Vordergrund steht, sondern einfach rein das Sportliche. Aber vielleicht kommt es ja auch gar nicht zu diesem Duell und dann, dann umgeht man das Ganze einfach. Schauen wir mal, was gelost werden wird.
Und Ähnliches hätten wir, wenn Spanien gegen Gibraltar ran müsste. Das gäbe es im Fußball auch nicht. Da wird es von vornherein ausgeschlossen. Liegt ja, soweit ich weiß, daran, dass Spanien einfach Gibraltar nicht anerkennt. Und ja generell Spanien nicht zum Beispiel auch gegen den Kosovo spielt und so. Das hat dann ähnliche Geschichten, weil man auch den Kosovo nicht anerkennt. Man ja selbst dann eben diese Territorialkonflikte da innerhalb Spaniens hat mit Katalonien etc. pp. Also auch das wäre natürlich spannend.
Ja, und jetzt aber mal meine Frage dazu. Ich weiß es wirklich nicht, aber du bist ja im Fußball mehr drinne. Die können da nicht gegeneinander gelost werden und so weiter. Was wäre denn aber, wenn sie sich jetzt in einem WM-Finale treffen würden, rein hypothetisch?
Dann würde es die Partien geben. Das gilt auch für Mannschaften aus Russland und der Ukraine, bevor russische Mannschaften aus den UEFA-Wettbewerben ausgeschlossen wurden. Also zwischen Krim-Annexion 2014 und jetzt der Vollinvasion in der Ukraine 2020 waren ja russische Teams noch erlaubt. Und da hätte es, wenn es nicht mehr anders möglich gewesen wäre, im Finale der Europa League oder so auch zu einem Duell zwischen ZSKA Moskau und Schachtar Donetsk kommen können. Also dann wird nicht der Wettbewerb abgebrochen. Geht ja auch nicht anders.
Ja, kannst du dann natürlich auch nicht offen lassen. Aber gut, interessantes Szenario. Dann lass uns jetzt nochmal einen kleinen Deep Dive machen, aber nicht zu sehr, weil der kommt irgendwann noch. Das machen wir, wenn die Zeit näher ist und auch dann das Draw und die Gruppen für den World Cup raus sind in einer großen Vorbetrachtung. Aber ich würde sagen, wir können gerne schon mal beide so ein paar kleine Picks für folgende Kategorien geben. Und zwar habe ich mir mal vier Kategorien ausgedacht. Und zwar einmal Title Favorite, Dark Horse, Most Interesting to Watch und Biggest Disappointment. Also, wer so unsere Favoriten sind und auf die man vielleicht so ein oder zwei Augen werfen sollte, aber wer auch enttäuschen kann. Lass uns die Kategorien einfach Stück für Stück durchgehen. Kevin, welches Land, welche Nation ist in diesem Jahr dein Titelfavorit?
Ja, viele werden vermuten, ich sage jetzt England, das wäre der leichte Call. Ich bleibe aber beim Titelverteidiger bei Wales, denn Jonny Clayton findet offenbar zur richtigen Zeit die richtige Form. Bei Gervin Price haben wir auch einfach ein sehr, sehr hohes Grundniveau, auch wenn da jetzt vielleicht, wir haben ihn ja in der letzten Folge ein bisschen kritisiert, vielleicht so der letzte Siegeswille und der letzte Price-typische Siegeswille dann fehlte. Aber in diesem Tandem, da wissen wir, dass es funktioniert. Und dementsprechend bleibe ich tatsächlich bei Wales, weil sich das englische Team auch nie einspielen konnte. Das sind immer andere Besetzungen und dementsprechend Wales für mich auch in diesem Jahr der leichte Favorit.
Dann sage ich aber für mich als Titelfavorit mit dem leichten Weg, es ist England, weil England, ich sehe einfach das Niveau, das da ist, also Luke Humphries und Michael Smith, die beiden passen vom Spielertyp gut zueinander, vom Rhythmus, Luke Humphries in einer absoluten 10 von 10er Form, da müssen wir nicht drüber reden, Michael Smith auch, ja, als, ich sag mal, Nummer 2 in einer besseren Form, als was ich gedacht oder erwartet hätte. Also beide am Premier League Playoffs gespielt, beide sehr, sehr gut aktuell mit dabei. Deswegen, ich glaube, das wird für mich einfach diesem Jahr, auch wenn sie die klaren Favoriten sind, werden das diejenigen sein, die am Ende ja den Titel gewinnen werden.
Dann jetzt zur Frage Dark Horse. Da habe ich mich entschieden für ein asiatisches Team, für die Philippinen. Gefühlt mache ich das jedes Jahr und gefühlt werde ich dann jedes Mal oder nicht gefühlt, also ich werde faktisch jedes Jahr aufs Neue enttäuscht. Die Philippinen noch nie über die zweite Runde hinausgekommen. Im Vorjahr war es allerdings richtig gut, da hat man die Gruppenphase überstanden. Lawrence Illigan und Christian Perez sind dann erst im Achtelfinale am Samstag an Schottland gescheitert und ich traue es ihnen auf jeden Fall zu, wenn sie jetzt in eine halbwegs passable Gruppe, vielleicht jetzt nicht gegen Belgien oder gegen Deutschland gelost werden, dass sie da auch, obwohl sie keine gesetzte Nation sind, wieder durchkommen. Diesmal ja Christian Perez mit Alexis Teulo, der die Asientour dominiert und von dem man sicherlich auch ein bisschen was erwarten kann. Perez als erfahrenes Zugpferd, ich glaube, das ist wieder ein ganz gutes Fit und dann kann es auf jeden Fall wieder mit dem Achtelfinale klappen und wenn man dann eben an einer der Top 4 gesetzten Nationen vorbeikommt, dann wäre absolut das Viertelfinale möglich. Deshalb, ich bleibe auch in diesem Jahr beim Dark Horse Philippinen.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Ich habe das Dark Horse ein ganz bisschen anders definiert für mich und zwar nicht für eine ganz unbekannte Nation, der ich einen tiefen Run, wie zum Beispiel ein Viertelfinale oder vielleicht sogar ein Halbfinale zutraue, sondern eine Nation für mich aus der zweiten Reihe. Aber der ich dann sogar den Titel zutraue. Und zwar habe ich zwei Nationen hier auf dem Zettel als Dark Horse für den Titelgewinn. Und zwar sind das Schottland und Deutschland. Schottland, ich weiß, sie sind an Nummer 4 gesetzt, aber man darf nicht vergessen, Peter Wright wirklich in keiner sonderlich guten Form. Und würden wir nach der Form gehen, wäre Schottland sicherlich auch nicht die viertbeste Nation oder an Nummer 4 gesetzt in diesem Turnier. Aber ich glaube, dass bei Schottland was möglich ist, wenn Gary Anderson dort wirklich einen aufspielt und Peter Wright da so ein bisschen mit zusteuern kann. Also ich könnte es mir irgendwie vorstellen, dass da doch aus dem Nichts so ein bisschen fast wieder ein Titel für Schottland drinne wäre. Und eine weitere Nation, Deutschland, ich habe es gesagt. In der letzten Folge hab ich auch gesagt am Mittwoch, dass wir schauen müssen, wie Gabriel Clemens da mitzieht. Martin Schindler in einer super Form. Aber wenn Gabriel Clemens sein Niveau, was er eigentlich hat, wenn er das hält und die Leistung weiterhin bringt an der Seite von Martin Schindler, dann können daraus Ergebnisse werden und dann hat Deutschland auch wirklich das Potenzial, hier den World Cup zu gewinnen Und ganz spontan, um das nochmal jetzt von dir zu matchen, wenn ich eine Nation als wirkliches Dark Horse reinschmeißen müsste, die wahrscheinlich keiner auf dem Zettel hat und für die eher ein Viertelfinale schon ein Erfolg wäre, dann werfe ich jetzt einfach nochmal Schweden mit Refe de Graaf und Oskar Lukasiak in den Raum.
De Graaf, der ja auch wirklich eine gute Form hat, der jetzt die Tourcard gewonnen hat, ein paar Anlaufschwierigkeiten hatte, zuletzt jetzt aber auch auf der European Tour unter anderem Stephen Bunting geschlagen. Oskar Lukasiak hat auch schon ein paar Proto-Events gespielt. Also dementsprechend, ja, die Schweden, die waren ja im Vorjahr schon stark, da mit Lukasiak und Dennis Nilsson, meine ich. Das ist in diesem Jahr aber eher sogar noch das bessere Team. Von daher, ja, gehe ich auch mit. Und bei den Deutschen sage ich auch, die beiden müssen sich das Ziel setzen, ins Finale zu kommen. Das wäre jetzt der logische nächste Schritt nach dem Halbfinale im Vorjahr. Jetzt die Frage Most Interesting to Watch. Das ist natürlich auch immer Definitionssache. Ich habe mich für Belgien entschieden, denen ich auch viel
zutraue. Warum wohl?
Warum wohl, genau. Also wie auch immer, sollte es doch noch das Blitz-Comeback von Kim Huybrechts geben, dann kann es ja in dieser Kategorie nur Belgien als Antwort geben. Aber selbst wenn nicht, wenn es Mike de Decker wird, dann traue ich den A sehr viel zu, sportlich, Dimitri Vandenberg und Mike de Decker. Und B, ja, bin ich dann einfach sehr gespannt drauf, wie die beiden miteinander harmonieren, weil es ja dann wirklich nach Jahren zum ersten Mal ein anderes Duo gäbe aus belgischer Sicht.
Für mich persönlich, most interesting to watch, ist in diesem Fall Österreich. Mit dem Duo Robijon Rodriguez und Menzo Suljovic, weil das der letzte TV-Auftritt von Menzo Suljovic sein könnte, rein potenziell. Also rein theoretisch, wenn er die Tourkarte in diesem Jahr verliert. Er wäre aktuell auf Kurs mit einer Qualifikation für die Players Championship Finals, da aber nicht gesetzt, dass er nochmal eine TV-Übertragung bekommt, wenn du da irgendwie auf Board 2 am Anfang ausscheidest. Für alle weiteren Turniere wäre er aktuell nicht qualifiziert. Das heißt, es könnte so sein. Also ich hoffe es nicht, ich will auch nichts beschwören und ich hoffe, dass es anders kommt und so weiter, aber es könnte rein potenziell der letzte TV-Auftritt von Menzo Suljovic sein.
Ja, und jetzt die Frage, wer wird die größte Enttäuschung? Ich habe mich entschieden für, natürlich, da müssen wir jetzt auch über Nationen sprechen, die zumindest mal im Kreis der Gesetzten sind, am Donnerstag, Freitag, die also ihre Gruppe anführen, und ich traue denen natürlich zu, dass sie zumindest durch diese Gruppe kommen, aber selbst das hat im Vorjahr nicht geklappt für Nordirland, und in diesem Jahr sehe ich das irgendwie auch schon kommen, dass es da vielleicht ein frühes Upset gibt, weil ich dieses Duo Josh Rock und Brendan Dolan einfach so gar nicht fühle. Brendan Dolan, wir haben ihn in der letzten Folge schon als Spieler, ja, was heißt, du hast ihn so ein bisschen kritisiert, weil er einfach 0,0 modernes Darts ausmacht. Das ist auch völlig okay. Den Respekt hat er sich gleichzeitig auch verdient für die Ergebnisse, die er seit Jahren, Jahrzehnten immer wieder einfährt, zumindest auf der Pro-Tour. Aber dieses Duo mit Josh Rock, das sehe ich einfach gar nicht, weil Josh Rock ja fast so ein bisschen gehetzt wirkt manchmal auf der Bühne und Brendan Dolan ja ein ganz anderer Spieler ist. Und ja, Brendan Dolan jetzt auch natürlich jahrelang an Daryl Gurney gewöhnt gewesen sein dürfte und dementsprechend für mich wieder viel Enttäuschungspotenzial. Im Vorjahr sind sie an Frankreich gescheitert in der Vorrunde und diesmal könnte es auch ein böses Erwachen geben für Nordirland.
Meine größte Enttäuschung wäre in diesem Jahr tatsächlich Australien, die dieses Turnier ja auch schon einmal gewinnen konnten in der Konstellation mit Damon Hatter und Simon Whitlock. Daher begründet, weil erstens, ich sehe Simon Whitlock einfach wirklich gar nicht mehr in so einer guten Form, der dann nochmal dort abliefert, und ich glaube nicht, dass Damon Hatter so in die Karten spielen wird. Damon Hatter, der auch immer wieder gute Spiele mit dabei hat, jetzt aber auch nicht der allerkonstanteste ist, muss man sagen. Australien hier an Nummer 8 gesetzt, aber wenn sie in eine Gruppe kommen, wie zum Beispiel von dir angesprochen mit den Philippinen oder von mir aus auch mit Kanada oder wem auch immer, dann kann das auch schon ein sehr, sehr frühes Upset geben und dann kann auch für einen vormaligen oder eine vormalige Gewinnernation bei diesem Turnieren frühes Ende da sein in diesem Jahr.
Zwei Fakten noch zu Team Australien. Im Vorjahr war Damon Hatter im selben Hotel wie ich, den habe ich jeden Morgen beim Frühstück getroffen. Und der zweite Fakt, im Vorjahr hatten sie natürlich die einfachstmögliche Gruppe mit Guyana und Gibraltar. Also da kannst du dann nicht ausscheiden. Deswegen, es kommt auch schon einiges dann auch auf die Auslosung an. Ich würde sagen, zu diesem frühen Zeitpunkt, noch einen Monat entfernt der World Cup of Darts, wir machen einen Haken hinter, werden natürlich dann direkt in der Vorwoche des Turniers, wenn dann auch die Auslosung da ist, ja, das Ganze nochmal groß analysieren und auch groß in der Vorschau besprechen. Jetzt haben wir dann noch ein paar kleinere Themen unter dem Punkt Sonstiges. Unter anderem die DRA hat für ja durchaus ein bisschen Aufsehen gesorgt. Es gibt auch ein paar Texte in den deutschen Medien dazu, denn die DRA verschärft die Sanktionen gegen Spieler, die Alkohol in die Hallen mitbringen.
Ja, es gab die Tage einen PDPA-Newsletter, der per E-Mail reingeflattert kam, und da wurde gesagt, dass jetzt mit dieser neuen Regelung, dass Spieler ja verschlossene Wasserflaschen mit in die Venues reinnehmen dürfen, auch das Problem aufgetreten ist, dass dort Spieler versucht haben, Alkohol dort mit reinzuschmuggeln. Es wurde jetzt nicht genauer definiert, auf welcher der PDC-Touren das vorgekommen ist, wie auch immer, aber es wurde gesagt, dass es dagegen jetzt härtere Strafen geben wird. Beim ersten Vergehen ist das eine Strafe von 250 Pfund, beim zweiten Vergehen 500 Pfund, beim dritten Vergehen ist es dann schon vierstellig, 1000 Pfund, und ab dem vierten Vergehen, wenn man dann zum vierten Mal damit auffällt, wird es eine DRA-Sanktion geben, und sowas ist dann wirklich schon nicht so ganz lustig, weil das zieht dann meistens auch schon eine gewisse Sperre oder Turnierabsagen mit sich.
Ja, DRA-Sanktion, ich wollte es gerade sagen, das kann natürlich dazu führen, dass du dein eigenes Turnier gegen Adam Smith Neal spielen kannst im Privaten, ne? Also ja. der jetzt auch weiterhin gesperrt ist. Zweites sonstiges Thema, da legen wir jetzt mal die PDC ganz beiseite, sondern blicken auf den deutschen Dartverband. Die deutsche Mannschaftsmeisterschaft ist zu Ende gegangen mit der Endrunde in Gevelsberg, und der Karlsruher SC, der FC Bayern München, das Bayer Leverkusen des deutschen Dartsports, natürlich hat der KSC den Titel verteidigt.
Ja, herzlichen Glückwunsch zur zweiten Meisterschaft in Folge. Am Ende ist es ein Sieg im Finale der Endrunde gegen Dartmoor Darmstadt. Am Ende ist es Thomas Köhnlein, der im entscheidenden Doppelspiel mit Patrick Klingelhöfer, wie könnte es anders sein, den entscheidenden Matchstart verwandelt. Herzlichen Glückwunsch an die gesamte Mannschaft vom KSC. Sind ja einige bockstarke Spieler mit dabei, und hatten wir auch schon einige Spieler hier im Podcast zu Gast.
So sieht's aus. Also der KSC zum zweiten Mal in Folge deutscher Meister. Wer ja nicht zum zweiten Mal in Folge gewonnen hat, aber erneut für Aufsehen gesorgt hat bei der Modus Super Series, ist Dirty Harry, Andreas Harrison. Auch über ihn müssen wir noch sprechen. Er gewinnt Modus Super Series Nummer 7 im Finale gegen Camp Crabtree, und er ist ja deshalb in diesem Jahr wirklich in aller Munde, weil er ja noch immer der Spieler ist mit dem höchsten Average, mit dem höchsten Einzel-Average in einem ja übertragenen Match in diesem Jahr, ne?
Ja, er hat wirklich eine sehr gute Form aktuell. Ist eigentlich schade, dass er nicht mit beim World Cup für Schweden dabei ist. Könnte vielleicht sogar noch mal so ein kleines Upgrade sein. Es war ein richtig gutes Finale gegen Cameron Crabtree. Im Decider beim Stand von 3-3 stellt sich nämlich Cameron Crabtree mit einer 171 auf 8 Punkte Rest. Und hätte die dann zum Match und zum Gewinn von 20.000 Pfund auschecken können. Es hätte drei klare Matchstarts gegeben, aber nicht mit Andreas Harrison, denn er checkt 121 Punkte auf Bull zum Match. Und jetzt ist er es, der sich über die 20.000 Pfund Preisgeld freuen kann. Also Glückwunsch nach Schweden. Und ich würde sagen, damit können wir auch einen großen Haken hinter diese Folge heute machen.
Ganz genau, so sieht's aus. Ein letzter World Cup-Vergleich noch, die 20.000 Pfund, da musst du beim World Cup schon als Team ins Viertelfinale kommen, und dann musst du das noch mit deinem Teampartner teilen. Also von daher, Andreas Harrison wird sich sehr freuen über dieses Preisgeld bei Modus Super Series Nummer 7. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Das war Checkout, der Sport 1 Darts Podcast mit der zweiten Folge in dieser Woche. Nächste Folge dann natürlich die ausführliche Analyse des US Darts Masters und der North American Championship, des Abstechers der PDC nach New York. Macht's gut, danke, ciao, ciao.
Ciao.